Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir wieder Gottesdienst feiern können. Ein herzliches Grüß Gott, denn den haben wir eingeladen. Oder der hat uns eingeladen. In seinem Namen sind wir jetzt zusammen und auf sein Wort wollen wir jetzt hören. Und ich freue mich drauf. Und ich kann euch noch was sagen zu dem Kreuz. Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, was übrig bleiben sollte von dem, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Außer das Kreuz, weil das spielt in unserem Leben eine ganz wichtige, eine ganz bedeutende Rolle. Aber da komme ich nachher nochmal drauf. Das Thema für unseren Gottesdienst, hoffentlich. Da gab's so verschiedene Vorstellungen, als wir das mal ausgesucht haben, das Thema. Das ist ja schon lange her. Da war alles noch ganz anders. Da hat man über Hoffnung ganz anders nachgedacht. Da konnte man sich noch vieles vorstellen. Da haben wir gerechnet und geplant. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass das alles so kommt, wie wir uns das gedacht haben. Und jetzt? Wer hätte das gedacht, dass wir mal keine Gottesdienste feiern werden? Wer hätte das mal gedacht, dass wir alle zu Hause bleiben sollen? Wer hätte das mal gedacht, dass so eine schreckliche Krankheit Menschen erwischt, obwohl sie gar nichts dafür können? Jetzt spielt Hoffnung eine ganz andere Rolle plötzlich. Jetzt sagen wir vielleicht, hoffentlich geht die Krise bald vorbei. Hoffentlich krieg ich kein Corona. Oder wenn es schon sein muss, hoffentlich einen milden Verlauf. Hoffentlich kriegen meine Eltern, meine Kinder kein Corona. Hoffentlich verliere ich meine Arbeit nicht, wenn das mit der Wirtschaft jetzt so bergab geht. Und die Selbstständigen sagen, hoffentlich gehe ich nicht pleite. Und ich weiß nicht, mit wem ihr gesprochen habt, sie sind ziemlich hilflos in diesem hoffentlich. Diese Krise hat unser beschauliches Leben ziemlich durcheinander gebracht. Und jedes hoffentlich zeigt uns, wie zerbrechlich, wie verletzlich unser Leben ist und damit auch unsere schöne moderne Welt. Als Kind habe ich immer gedacht, hoffentlich geht das Gewitter bald vorbei. Dann gab's da auch noch so alte Leute, als ich klein war, in der Nachbarschaft und so, die haben mir erzählt, wenn Gewitter ist, dann schimpft der Himmelvater. Und das hat mich als kleines Mädchen ziemlich ängstlich gemacht. Aber so eine Krise macht uns ja auch Angst. Ängste in den unterschiedlichen Gebieten unseres Lebens. Und da kommt vielleicht bei manchem auch diese Angst auf, ob Gott uns damit strafen will. Kann man ja mal drüber nachdenken. Aber ich sage euch eins, ich bin der festen Überzeugung, wer so denkt, der kennt Gott nicht. Der kennt Gott nicht wirklich, denn Gott ist ein Gott der Hoffnung, so sagt's die Bibel. Gott hat Gutes mit uns vor und er meint es gut. Strafe ist nicht so in seinem Sinn. Darum ist Hoffnung so wichtig. Aber heißt Hoffnung denn, es wird schon alles gut werden? Alles wird gut, das ist so ein Spruch, den man heute gerne benutzt. Ein Spruch, der Optimismus verbreitet. Und ich habe mich gefragt, gibt es da einen Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus? Oder ist das nicht das Gleiche? Der Optimist, der erwartet immer nur das Beste. Ach, mich wird's schon nicht treffen. Der sieht das halbvolle Glas, es geht doch noch vieles. Wie schön. Und was ist, wenn es dann doch nicht so kommt? Pech gehabt? Oder umsonst gehofft? Es gibt ja auch dieses andere Sprichwort, hoffen und harren macht manchen zum Narren. Und ich sag euch, das gilt für die Optimisten. Aber Christen haben eine Hoffnung. Peter Hane hat es mal so formuliert, er hat gesagt, Christen sind Menschen mit begründeter Hoffnung. GmbH, Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Und wo liegt der Unterschied zwischen einer optimistischen Lebenseinstellung und einer tragfähigen, begründeten Hoffnung? Den Unterschied habe ich bei Václav Havel gefunden. Er hat diesen Satz geprägt: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern dass es Sinn macht. Und Václav Havel steht in gewisser Weise mit seinem Leben dafür. Denn 5 Jahre hat er als Regimekritiker in Haft verbracht. Und 9 Monate davon in verschärfter Haft, also mehr als Quarantäne, ja, total abgeschlossen. Und was ihn durchgetragen hat, ist die Hoffnung. Hoffnung, dass etwas Sinn macht. Aber wirkliche Hoffnung heißt eben nicht nur das positive Sehen, sondern der Realität ins Auge sehen. Und dafür habe ich noch ein Bild und einen Bibelvers dazu. Im Thessalonicher Brief: Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Da bekommt Hoffnung ein Ziel, die Hoffnung auf das Heil. Nein, es wird nicht immer alles gut. Und ihr wisst das auch aus eurem Leben, es ist nicht immer alles gut geworden. Und der liebe Gott ist auch nicht verpflichtet, es schon immer irgendwie richtig zu machen. Und wir müssen auch nicht alles gut finden, was uns im Leben so widerfährt. Es gibt auch Zeiten, die sind einfach nur schlimm. Und es gibt auch diese Corona-Krise mit all den Problemen für so viele, viele Menschen. Das ist nicht toll. Und gerade darum brauchen wir Hoffnung. Ohne Hoffnung ist alles finster. Ohne Hoffnung kommt man nicht raus. Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Es kann schon sein, dass uns die Hoffnung mal zeitweise abhanden kommt. Wenn dir das mal passiert, kann ich dir sagen, du bist nicht allein. In der Bibel gibt's den Hiob, der so sprichwörtlich steht für alles, was schiefgehen kann. Und der klagt Gott sein Leid und sagt: Meine Tage sind dahingegangen ohne Hoffnung. Ja, das gibt's. Und auch der glaubensstarke Paulus, von dem wir so viel lernen können, der hat Schiffbruch erlebt, so richtig auf dem Meer und tagelange Finsternis. Und da sagt er: Und all unsere Hoffnung war dahin. Aber gerade diese zwei stehen auch als Beispiel dafür, dass Gott sie nicht fallen gelassen hat. Hoffnung haben, das heißt die Realität durchaus klar im Blick haben. Und dennoch nicht aufgeben und dennoch darauf warten, dass Gott handelt. Jemand hat gesagt: Hoffnung sieht das Licht am Ende des Tunnels, obwohl es noch total finster ist. Realität kann uns erdrücken. Und da braucht der Paulus dieses Bild vom Helm der Hoffnung auf das Heil. Wer nüchtern ist, sieht, was die Realität ist. Wer das alles wahrnimmt, der braucht einen Schutz. Und da schreibt der Paulus von einem Panzer: Glaube und Liebe als Panzer, die helfen zu widerstehen, wenn alles unterzugehen droht. Und weil der Kopf besonders geschützt werden muss, da wo sich unsere Gedanken breit machen, die Sorgen, wo die sich einnisten wollen, deshalb brauchen wir diesen Helm der Hoffnung. Hoffnung auf das Heil. Das ist Hoffnung, die ein Ziel hat. Das ist mehr als einfach nur, dass schon alles irgendwie gut werden wird. Und den Bibellesern ist vielleicht an dieser Stelle etwas aufgefallen. Diesen Dreiklang: Glaube, Liebe, Hoffnung. den kennen wir doch noch von woanders her. Wer die Bibel liest, der weiß, dass das an ganz bekannter Stelle vorkommt. Im 1. Korinther 13, da wo Paulus das hohe Lied der Liebe singt. Und da beschreibt er verselang die Liebe in allen möglichen Bildern. Und wenn man das liest, bekommt man den Eindruck, ich kann selber niemals diese Liebe geben. Und dann habe ich entdeckt, dass man da Jesus einsetzen kann. Dass er derjenige ist, der diese unbegrenzte Liebe schenkt, für uns bereit hat. Und am Schluss, da sagt der Paulus, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist die größte. Das ist das, was wir zuerst sehen und entdecken. Drei Dinge, die nicht aufhören. Über die Liebe ist viel geredet worden. Aber diese drei Dinge gehören zusammen. Da geht eines nicht ohne das andere. Es hat alles keinen Sinn, wenn wir eins davon wegstreichen. Glaube und Liebe brauchen dieses Seil, das sie zusammenhält. Simone hat es so schön gestaltet, der Anker als das Zeichen für den Glauben. Die Liebe ist jetzt nicht mit drauf auf dem Bild, aber das Herz für die Hoffnung und das Seil, das alles zusammenhält. Der Glaube gibt festen Halt. Die Liebe verschenkt sich. Aber ohne die Hoffnung ist alles vergänglich. Und das alles bekommen wir in Jesus geschenkt. Und dann nehmen wir das nächste Bild. Bitte eins weiter. Hoffnung braucht einen Grund, ein Ziel. Und da geht's nicht um das, was wir schon schaffen werden. Und auch nicht um das, was die anderen machen oder nicht. Sondern Hoffnung dreht sich um Gottes Heil. Gott ist der, der das Heil schenkt. Er ist der, der Heil macht. Und dann heißt es doch, dass alles von Gott zu erwarten ist. Er macht das richtig. Nicht unbedingt so, wie ich mir das vorstelle. Er macht es gut auf seine Weise. Er schenkt seinen Shalom, seinen umfassenden Frieden. Er kommt zum Ziel und er kennt auch den Herrn. Wie gut hat Luther das zusammengefasst. Ich hoffe auf den Herrn. Das heißt, ich sehe weg von mir, weg von den Schwierigkeiten, weg von aller Trostlosigkeit. Ich erwarte alles von Gott. Aber dieser Gott ist eben ganz anders, viel größer als mein kleines Hirn. Ich hoffe auf den Herrn. Das ist eine Lebenseinstellung. Nein, ich muss diesen Gott nicht fürchten. Ich darf auf ihn hoffen. Nein, er straft nicht, sondern er will das Gute für uns. Und er hat auch noch die Macht, das Gute zu tun. Von ihm darf ich alles erwarten. Darum müssen wir uns fragen, warum sind wir so oft hoffnungslos? Vielleicht, weil wir uns auf uns selber, auf unsere menschliche Weisheit, auf unser Wissen verlassen haben? Bis Corona haben wir das wirklich von uns geglaubt. Da erschien alles irgendwie machbar. Und jetzt werden wir nochmal neu angefragt. Auf was oder auf wen hoffe ich? Ist es dieses Heil Gottes, das mich bestimmt? Dann nehmen wir das nächste Bild. Woher kann ich denn wissen, dass Gott es wirklich gut meint? Und da seht ihr, warum mir das Kreuz so wichtig ist. Das ist das Zeichen, das in jeder Kirche sichtbar ist, das Kreuz. Und da schreibt der Paulus im Römerbrief, wie Gottes Liebe sichtbar wird. Er sagt, Christus ist für uns gestorben in einer Zeit, als wir noch weit von ihm weg waren. Und Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch alles verkehrt gemacht haben, als wir noch gar nicht nach Gott gefragt haben. Und dann sagt Paulus, wie viel mehr werden wir gerettet werden vor Gottes Zorn, nachdem das Blut von Jesus uns gerecht gemacht hat. Wir sind versöhnt mit Gott durch den Tod seines Sohnes, obwohl wir Feinde waren. Und um wie viel mehr werden wir selig werden dadurch, dass Jesus auferstanden ist, nachdem wir versöhnt sind. Das Kreuz ist Gottes großes Ja zu uns und es wird sichtbar an diesen alten Balken. Und wisst ihr, was ich daran ganz besonders schätze und was mich immer wieder froh macht? Jesus hat es getan, obwohl er uns kennt. Jesus starb am Kreuz für unser Versagen, für unsere Trennung von Gott. Und das ist sehr realistisch. Die Sünde ist sehr realistisch vorhanden in unserem Leben. Es ist der Zustand, der uns von Gott trennt. Und das Kreuz stellt diese Verbindung zu Gott wieder her. Und wenn Gott nun das Kostbarste, das er hat, nämlich seinen Sohn geopfert hat, dann ist es der größte Liebesbeweis aller Zeiten. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Gottes Liebe zu uns und seine Allmacht. Das Senkrechte und das Waagerechte. Er, der diese Welt geschaffen hat, er hat auch die Macht einzugreifen und zu handeln. Auch dort, wo wir längst zu Ende sind, dort, wo unsere Hoffnung vielleicht zu Ende geht. Man kann es nicht besser sagen als Martin Luther, ich hoffe auf den Herrn. Und zwar auf diesen Herrn, der mich realistisch sieht, der mich kennt und der mich dennoch liebt und mein Heil will. Mit diesem Wissen um Gottes großes Ja zu uns können wir uns aber schon auch fragen in dieser Krise. Es geht nicht um Strafe, aber es geht um diese Frage, ist da vielleicht doch Schuld in meinem Leben? Und so eine Zeit, wo man zu Hause bleiben muss, die gibt einem ja auch viel Zeit zum Nachdenken, wo man mal ganz neu sortieren kann. Wie sieht das eigentlich aus mit meinem Verhältnis zu Gott? Ist da wirklich alles bereinigt, alles klar? Ist da nicht doch Schuld? Und haben wir vielleicht in einer Zeit gelebt, wo wir gar nicht mehr nach Gott gefragt haben, weil wir so, soll ich sagen, besoffen waren von dem, was wir Menschen alles können? Ist diese Krise vielleicht doch ein Ruf, sich Gott neu zuzuwenden, Schuld zu bekennen? Nicht als Strafe, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss und aus mit euch, sondern als liebevoller Ruf, dass Gott sagt, ich möchte dich doch in meiner Nähe haben. Ich möchte dir doch mit Barmherzigkeit begegnen. Du musst deine Schuld nicht wegreden oder verstecken. Du musst dich auch nicht selber irgendwo verkriechen. Nimm einfach meine Gnade an. Dafür steht das Kreuz. Und dann kannst du heil werden. Dann wirst du so ein Mensch mit begründeter Hoffnung. Und dann gibt's noch ein schönes Bild. Das nächste, bitte. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was dieses Bild damit zu tun hat. Da müsst ihr das mal genauer anschauen. Das habe ich genommen für so eine Frage, die man sich ja auch mal stellen muss, wenn man von diesem großen Ja Gottes zu unserem Leben redet. Da kommen ja schon auch Fragen auf. Wenn Gott da so in meinem Leben Dinge zulässt, die eigentlich für mein Empfinden überhaupt nicht gut sind. Da gibt's so viele Dinge, die in dieser Welt auch schwer zu verstehen sind, die ich mir nicht vorstellen kann. Da sind viele Dinge in dieser Welt im Argen, aber es gibt auch Dinge in der Bibel, die ich mir nicht vorstellen kann. Und ich meine, seid hier in Pontöbra alles fromme Leute, aber es gibt Leute, die können das nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und ehrlich gesagt, das kann unser Verstand doch auch nicht fassen. Das hat doch noch keiner von uns jemals erlebt, dass da einer wieder lebendig geworden ist. Und dafür habe ich dieses Bild mitgebracht. Wenn ihr länger hingeguckt habt, dann habt ihr vielleicht die kleine Ameise darin entdeckt. Und ich mache mit euch mal so ein kleines Gedankenspiel jetzt mit dieser Ameise. Eine wunderschöne Blume. Ob die Ameise das weiß? Ob die weiß, welche Farbe diese Blume hat? Ob die weiß, in welchem Beet, in welchem Ort, auf welchem Erdteil diese Blume wächst? Wahrscheinlich nicht. Davon gehe ich mal aus. Die weiß nur, dass sie was zum Überleben sucht. Und es könnte sogar sein, dass diese Blume gar nicht so richtig nahrhaft ist für diese Ameise. Ich weiß das alles nicht. Aber ich möchte mit diesem Bild so ein bisschen veranschaulichen, wie das Verhältnis ist von uns Menschen zu Gott. Zu Gott und zu seiner Schöpfung. Wir sind doch noch kleineres Teilchen da mittendrin. Noch kleiner als die Ameise auf der Pfingstrose. Aber da ist Gott. Der hat den Überblick, der hat die Pfingstrose wachsen lassen. Der hat den Überblick nicht nur über mein Leben, sondern auch über unseren kleinen Planeten Erde, der für uns Menschen so riesig groß ist. Und er hat sogar den Überblick über das All und über jeden einzelnen Menschen. Da sind so viele Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann, die ich einfach nur glauben kann. Und diesem großartigen Gott, dem will ich mich anvertrauen. Und das heißt für mich hoffen. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, heißt es in einem alten Kirchenlied. Und dann nehmen wir das nächste Bild, bitte. Oh, das kann man schlecht lesen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Ich liebe diesen Bibelvers, weil so vieles meinen Verstand übersteigt. Darum finde ich das gut, dass wir darum bitten dürfen, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens gibt, damit wir diese Hoffnung erkennen können. Gott kann uns die Augen öffnen, damit wir sehen, wer er ist und was er tun kann und wer sich für uns einsetzt. Das ist nicht ganz so gewöhnlich, das hat's mal im Alten Testament gegeben, das fiel mir bei der Gelegenheit ein. Da war so ein Elisa, der dem Elia nicht glauben wollte, dass das alles gut gehen kann. Und dann hat der Elia auch gebetet und Elisa hat festgestellt, dass da eine ganze Schutzmacht ist, die Gott ihnen an die Seite gestellt hat, damit sie sich nicht zu fürchten brauchen. Das ist Hoffnung. Etwas sehen, was man eigentlich nicht sehen kann. Sich von Gott die Augen öffnen lassen und eine neue Perspektive bekommen. Und diese Perspektive ist immer noch weiter, immer noch größer und immer noch uns zugewandt. Und sie ist von Gott für mich und für dich ganz persönlich zugeschnitten. Christen sind Menschen mit begründeter Hoffnung. Und dann habe ich mich gefragt, wie verändert uns diese Hoffnung? Das Wort Hoffnung, jetzt mal vom Sprachlichen her, das kommt von Hüpfen. Du könntest froh sein, dass ich nicht hier vorne rumhüpfe. Aber es hat wirklich was mit Erwartung, mit Springen, mit Zappeln zu tun. Hoffnung ist etwas, was in Bewegung setzt. Und ich habe mich gefragt, wo wird bei uns Christen diese Hoffnung sichtbar? Sind wir als Christen an dieser gespannten Erwartung zu erkennen? Oder sind wir eher so die Ruhigen, die froh sind, wenn alles so seinen Gang geht? Christen sind Menschen, die weitersehen. Christen sind Menschen, die durch den Horizont sehen, so haben es Indianer mal einem Missionar beschrieben. Und ich habe mich gefragt, sind wir solche Menschen, die weitersehen? Nicht nur so weit, wie so eine Krise gehen könnte, nicht nur so weit, wie unser Leben gehen könnte, sondern Gottes Heil ist ja noch größer. Gott will, dass wir mit ihm ewig leben. Das ist begründete Hoffnung. Gott will uns mehr schenken, als wir sehen können, mehr, als wir verstehen können. Und ich muss bei dem Wort Hoffnung immer an einen Mann denken, der schon lange nicht mehr lebt. Ich war noch ziemlich jung und er war auch ziemlich jung. Der Unterschied war, seine Kinder waren vielleicht 5 Jahre älter als meine Kinder, als das passierte. Er war krank, todkrank, er hatte Krebs. Und wir wussten alle, dass er sterben wird. Und kurz bevor er gestorben ist, da hat ihn ein Kollege von mir besucht. Und das, was er uns hinterher erzählt hat, nachdem der Mann schon gestorben war, das hat uns alle getröstet. Er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, Edgar, hast du Hoffnung? Und er hat ja gesagt. Und es war nicht die Hoffnung, dass er wieder gesund wird. Es war die Hoffnung auf ein Leben bei Jesus, auf ein Leben hinter dem Horizont. Denn da, wo unsere Welt zu Ende scheint, da beginnt Gottes Herrlichkeit. Und das ist eine Hoffnung, die viel weiter reicht. Da will ich hin. Ich habe mal ein Buch gelesen, das hat mir jemand geschenkt, als ich selber auch eine Krebserkrankung hatte. Und da stand der verwegene Satz drin, Gott heilt immer. Und ich habe gedacht, bei der spinnt's ja wohl jetzt, so erleben wir es doch jetzt nicht. Und dann hat diese Frau gesagt, es war auch eine Frau vom Krebs gezeichnet, ja, Gott heilt immer. Wenn er nicht hier in dieser Welt heilt, dann heilt er in der Ewigkeit. Dort werden wir alle heil sein, egal was wir jetzt mit uns herumtragen. Das ist begründete Hoffnung, die uns nicht davon abhält, jetzt alles von Gott zu erwarten, die uns in Bewegung hält, die uns sagt, tu was, mach was, glaube, liebe, hoffe, beweg dich auf Gott zu, erwarte alles von ihm, setze dein Heil auf ihn. Aber dieses Ziel, die Hoffnung bei ihm zu sein, dem ist alles untergeordnet. Und ich hoffe, dass wir uns dort alle sehen werden. Ich möchte abschließen mit einem bekannten Gebet von Martin Luther King auf dem letzten Bild. Der hat mal gesagt und ist damit sehr bekannt geworden, Martin Luther King, der Bürgerrechtler, der ja später auch ermordet worden ist, für seine Hoffnung, für die er gekämpft und gelebt hat, von dem ist dieses Gebet überliefert, komme was mag, Gott ist mächtig. Wenn unsere Tage verdunkelt sind, und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran glauben, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Amen.